Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast, powered by skionline.ch. Ich bin der Lukas Zara von der Standard und der Tobias Ruf ist da von Chiemgau24. Servus Tobias.
Hallo, servus Lukas.
Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zum Saisonauftakt und jetzt wird es einmal Zeit, dass wir ein bisschen genauer drauf schauen, oder? Auf den Auftakt in Sölden. Bist schon auch jetzt thematisch mehr drin noch als noch bei der letzten Folge?
Wettertechnisch schon wieder weiter weg mit 22 stimmt. Grad heute in Rosenheim, aber thematisch natürlich drin, vorbereitet und ready to go.
Wir haben uns heute Verstärkung geholt. Wir haben die Birgit Egatter von der APA eingeladen, von der Austria Presseagentur. Sie ist dort die Sportchefin und sie hat, wie wir gleich hören werden, sehr viel Erfahrung und sehr viel abgespeichertes Wissen, was mich sehr beeindruckt, über den Skiweltcup. Das muss man echt sagen. Und wir haben mit ihr so ein bisschen ja einen Deep Dive gemacht in den ÖSV. Der ÖSV hat sich doch sehr neu aufgestellt im Vergleich zur vergangenen Saison, zur Olympiasaison letztes Jahr. Und da haben wir eben zuerst ein bisschen darüber geredet, warum das so ist, was alles neu ist, was man vielleicht erwarten kann. Die Birgit hat da auch sehr viele Gespräche schon geführt und hat da ihre Erkenntnisse auch mit uns schon geteilt. Und dann haben wir auch über die eine oder andere Athletin, den einen oder anderen Athleten spezifisch gesprochen. Und ihr werdet es dann eh hören im Gespräch mit der Birgit. Sie weiß eben extrem viel und es hängt natürlich auch alles zusammen im Skiweltcup. Deswegen kommen wir auch nicht nur auf österreichische Läufer zu sprechen, sondern besprechen auch die großen Dinge hinten raus und unter anderem auch noch, was man eben von Fendir erwarten kann, von der neuen Skimarke, die ordentlich von Red Bull finanziert und gesponsert wird. Ich finde, es ist ein sehr, sehr cooles, spannendes und ausführliches Gespräch geworden. Wir kriegen da wirklich gute Insights, vor allem was den ÖSV betrifft. Und ich würde sagen, Tobias, wir starten da gleich rein. Und das ist dann auch schon Teil einer sportlichen Vorschau, was uns in Sölden erwarten kann. Aber nicht nur das. Hört es selber, unser Gespräch mit der Birgit Egatter von der APA. Wir freuen uns sehr, dass die Sportchefin von der APA bei uns ist. Servus Birgit.
Hallo, grüß euch. Dankeschön für die Einladung.
Ja, danke, dass du bei uns bist. Wir freuen uns sehr. Kannst du vielleicht kurz zu Beginn verraten, wie bist du eigentlich Skireporterin sozusagen geworden?
Am Anfang habe ich eigentlich ziemlich viele Jahre lang nordischen Skisport betreut. Da war ich noch bei der kleinen Zeitung. Und dann bei der Sportwoche und als ich zur APA gekommen bin, war Wintersport besetzt. Ich habe mal zwei Winter pausiert und dann wollte ich wieder raus. Und dann hat mein damaliger Chef gesagt, super, wir brauchen eh jemand für Ski Alpin, wir wollen das aufstocken. Und dann habe ich die Chance ergriffen und seit 2005 mache ich jetzt alpinen Skisport auch.
Seit 2005 schon, 17 Jahre, da wirst du sehr viele Orte auch miterlebt haben. Mich würde interessieren, was ist denn so dein Lieblingsvenue bei all den Ski-Weltcup-Orten oder Ski-WM-Orten? Wo hat es dir persönlich am besten gefallen?
In Wengen.
In Wengen, aha.
Ja,
warum
Wengen
das?
Ist mein absolutes Highlight. Ja. Wengen ist ganz speziell, Wengen ist autofrei, Wengen ist ein kleines Alpendorf. In Wengen geht man zu Fuß zum Zielstadion, 20 Minuten durch den Wald, sitzt in einem kleinen Kammerl, arbeitet dort, geht dann, wenn die Zuschauer schon längst wieder weg sind und man noch gearbeitet hat, packt man zusammen und geht wieder ganz alleine durch den Wald raus. Das ist so schön zum Runterkommen. Also Wengen ist ein absolutes Highlight.
Das klingt sehr idyllisch.
Ja, wunderschöne Kulisse. Ja. Traumbergwelt, meistens wunderschönes Wetter.
Stimmt, ja. Wir haben eine Hörerfrage bekommen und die würde ich ganz unverschämt gleich auch dir weiterleiten. Nämlich der Thorsten hat uns geschrieben und er hat sich gefragt, welche Rolle spielen eigentlich die Zuschauer bei den Rennen? Der Thorsten lebt in Köln, hat er uns geschrieben und er fragt sich, gibt es eigentlich irgendwie einen Kontakt mit Athletinnen und Athleten? Wie nahe ist man eigentlich dran?
ich sage einmal, vor Corona war man teilweise sehr nahe dran, denn alle Startnummernverlosungen sind ja öffentlich gewesen, sind jetzt auch wieder öffentlich. In Sölden wird es auch wieder Startnummernverlosungen geben. Das ist am Abend immer vor den Rennen. Da sind ganz viele Zuschauer und die sind auch ganz gut eingebunden und die Sportlerinnen und Sportler gehen eigentlich meistens durch die Zuschauer durch. Die haben so einen kleinen Korridor auf die Bühne. Und ja, da kommt der Zuschauer schon relativ nahe dran, wenn er möchte. Und es gibt ja auch sehr viele Rennen, wo man direkt an der Piste stehen kann. Jeder kennt das Schladming Night Race. Und wo wir gerade bei Wengen sind, in Wengen kann man das ganze Lauerhorn entlang, nicht das ganze, aber an sehr vielen Stellen sehr gut stehen. In Wengen sind auch die meisten Zuschauer nicht im Ziel, sondern die Zuschauer sind an der Strecke. Und dann gibt es aber ganz viele Adelboden, zum Beispiel jeder kennt den Hexenkessel in Adelboden. Kitzbühel brauchen wir gar nicht sprechen. Da muss man schon sehr gut auf die Athletinnen und Athleten Acht geben, dass man die dann wieder heil heimbringt nach einem Rennen. Wir müssen auch aufpassen, dass wir wieder heil heimkommen. Das ist für uns auch eine ziemliche Challenge, da ins Zielstadion zu kommen. Wir müssen da immer durch die Zuschauer durchgehen. Ja, und an den Liftstationen ist es auch so, dass die Zuschauer dort hin können teilweise und auch dort fleißig Autogramme holen und auch die Athletinnen und Athleten da auch immer sehr, sehr freizügig damit sind.
Es zahlt sich also.
Entschuldige, mit Corona hat sich das natürlich verändert gehabt, war vieles nicht möglich und ja, heuer haben wir laut FIS einen normalen Skiwinter. Der Internationale Skiverband rechnet ja damit, dass man heil durch den Winter kommt, mit Zuschauern und ohne großes Corona-Covid-Protokoll.
Birgit, wie ist denn dein Gefühl? Also wir haben natürlich im Zuge der vielen Hygienemaßnahmen insgesamt im Wintersport auch erlebt, dass viele Krankheitsfälle zurückgegangen sind. Also prozentual hatten wir weniger grippale Infekte, weniger Erkältungen. Glaubst du, dass die Athleten einfach wieder so umswitchen werden und sagen so, ja, wir gehen wieder back to normal, oder dass viele für sich auch im Endeffekt behalten, eigentlich hat es mir mein Körper gut getan, wenn ich ein geringeres Infektionsrisiko hatte, welche Krankheit auch immer es betrifft. Wie ist denn dein Gefühl?
Also es ist so, dass die Maßnahmen im ÖSV, habe ich jetzt abgefragt, sind für den Winter jetzt einmal so, dass es keine Maskenpflicht gibt. Es gibt nur eine Empfehlung indoor, wenn man zusammenkommt mit mehreren Personen und dass sonst alles relativ normal abläuft. Die Durchimpfungsrate ist ja nahezu bei 100%. Das sollte auch ein bisschen schützen. Wir hatten aber sehr viele Winter davor, vor Corona schon, gerade wenn es auf die Großereignisse zugegangen ist. Marcel Hirscher war so ein Fall, aber auch andere. Händeschütteln war da strikt verboten. Wir sind den Athleten dann auch nicht so nahe gekommen, also einen Meter Abstand bei den Interviews, weil natürlich jeder auch immer vorsichtig war, weil er natürlich beim Medaillenkampf dabei sein wollte. Auch da war das im Vorfeld schon so, dass man immer ein bisschen Abstand gehalten hat und speziell, wenn Grippewellen unterwegs waren, was ja oft der Fall ist, das geht ja dann von Team zu Team, dann hat es geheißen, kein Händeschütteln mehr. Also da sind die Pressesprecher dann schon gekommen und das war das Erste, was man gehört hat. Ich bin auch sehr, sehr dafür, dass das so ist und weil das ja auch schade ist, wenn man dann wegen einer Grippe ausfällt. Ich glaube, dass das sein wird, dass Abstand weiterhin gehalten wird, weil auch jeder weiß, dass man nicht Corona haben muss, sondern eine fiebrige Erkältung genauso reicht, dass man bei dem Highlight-Rennen nicht dabei ist.
Konntest du jetzt, wir wollen jetzt sozusagen schon auf die kommende Saison blicken, konntest du jetzt, wir haben dich eingeladen, um detailliert natürlich über den ÖSV zu sprechen, konntest du schon mit einigen Leuten reden, gab's schon Medientermine oder Gespräche, die du führen konntest?
Es gab schon diverse Medientermine, wo wir unterschiedlich, natürlich, wir sind mehrere Skiredakteure in der APA und haben uns das die Arbeit auch ein bisschen aufgeteilt. Ich habe natürlich auch schon Gespräche geführt, wir haben schon sehr viele Informationen jetzt eingeholt, natürlich auch schon mit den Cheftrainern, mit den neuen Rennsportleitern, über die wir sicher auch noch sprechen werden in dieser Sendung, haben wir auch schon Gespräche geführt. weil das für uns immer so Tradition hat. Wenn Sölden kommt, dann werden die neuen Rennsportleiter zum Gespräch gebeten oder die alten, wer auch immer gerade im Amt ist. Und dann hat man mal so ein bisschen einen ersten größeren Überblick, auch über die Disziplinen. Aber wir beschäftigen uns auch sonst natürlich viel mit Kaderzusammensetzungen. Es hat sich auch in den Kadern viel getan. Das Männernationalteam ist um einiges größer geworden. Beim Frauennationalteam ist es relativ gleich geblieben. Aber es gibt immer so Aufsteiger, Absteiger. Da schaut man sich dann natürlich schon an. Das hat ja auch, hängt ja mit der Vorsaison zusammen. Das wird ja dann danach eingeteilt. Und Nationalteam und A-Kader sind halt die Kader, die, wo dann zu, ich sage ich einmal, 90% auch das die Athleten sind, die im Weltcup fahren. Hin und wieder kommt aus einem B-Kader auch mal jemand zum Zug, der hat dann aber im Europacup wahrscheinlich eine entsprechende Leistung geboten oder es ist auch jemand ausgefallen. Jetzt, heute haben wir auch gehört schon, es gibt Ausfälle für Sölden im ÖSV-Team. Ja, da muss man dann natürlich schauen, wer da jetzt dann zum Einsatz kommt. Mit diesen Dingen beschäftigen wir uns natürlich, je näher Sölden rückt, aber natürlich auch im ganzen Sommer verfolgt man das. Skiwechsel, Markenwechsel, Trainingsgruppen, neue Trainingsgruppen werden gebildet. Im Frauenteam ist ja, was Trainer betrifft, alles neu. Im Männerteam ist einiges geblieben. Und ja, das ist natürlich dann ganz spannend und ganz interessant. Aber so richtig los geht's dann in Sölden. In Sölden ist ein Termin nach dem anderen. Alle Skifirmen sind vertreten und viele Nationalteams machen extra Gesprächsrunden. Da meldet man sich an, da kann man Athleten anfragen, heißt es dann, ob die zur Verfügung stehen. Ja, und da sind wir jetzt dabei und haben schon relativ viele Termine ausgemacht und Donnerstag, Freitag ist das Programm von früh bis spät eigentlich ziemlich dicht.
Und bevor wir ins Detail beim ÖSV gehen, würde mich noch interessieren, also Ski Alpin, das höre ich daraus, ist schon auf jeden Fall vielleicht sogar die wichtigste Sportart für die APA, für das APA-Sportteam im Winter, oder?
Ja, auf jeden Fall Ski Alpin im Winter und Fußball, das sind die zwei Hauptsachen, logischerweise alle anderen Sportarten auch, wir betreuen ja alles als Agentur, aber Ski Alpin ist schon natürlich das Interesse so enorm, dass wir natürlich da auch viele Rennen besetzen und schauen, dass wir möglichst nah immer dran sind und auch dabei sind. Natürlich nicht überall, das geht nicht, in Corona-Zeiten war es auch natürlich auch schwierig, vieles war ja gar nicht erlaubt. Aber Ski Alpin ist natürlich schon auch ein bisschen ein Steckenpferd, sage ich jetzt einmal salopp, aber natürlich ein großer Baustein von uns.
Und im ÖSV gibt es ja recht viel Neues, recht viel Veränderung, in den letzten Monaten, sogar Jahren, wenn wir zurückdenken, es gab einen Präsidenten, Peter Schröcksnadel, der ist jetzt, wir haben jetzt natürlich mit Roswitha Stadlober eine neue Präsidentin, aber eben auch die Cheftrainer bei den Männern, bei den Frauen sind neu. Wir haben nicht mehr Andreas Poelacher und Christian Mitter, wir haben jetzt Marco Pfeiffer und Thomas Trinker. Auch Toni Giger ist nicht mehr beim ÖSV, sondern ist zu Van Dier gewechselt. Es gibt einen richtig großen Umbruch im ÖSV. Warum ausgerechnet jetzt? Das ist ja schon auffällig. Was ist da die Idee dahinter?
Haben wir uns auch gefragt, als so tröpfchenweise innerhalb von einer Woche, ich glaube, drei große Wechsel oder Abgänge bekannt geworden sind. Nachfolger gab es ja erst ein bisschen später. Ja, haben wir uns schon gefragt, natürlich. Ich glaube, das ist nicht alles hat unmittelbar einen riesengroßen Grund dahinter. Ich glaube, dass manche Dinge einfach auch ein bisschen zufällig passiert sind. Beim Andi Buelacher muss man sagen, dass er sehr lange Männercheftrainer war und dass man der ÖSV wollte ihn ja auch grundsätzlich nicht gehen lassen und sie hätten ihn auch einen Job angeboten gehabt, aber ich kenne den Andi Buelacher jetzt auch schon sehr lange und habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass du hinter einem Schreibtisch sitzt und dort eine Tätigkeit machst und Flüge planst oder Flüge buchst oder Trainingshänge buchst. Und so ist es dann ja auch gekommen. Er ist jetzt im deutschen Team und ja, insofern ist er der Szene erhalten geblieben. Und ich glaube, da kann er auch Großes bewirken. Und wenn wir bei den Männern bleiben, mit Marco Pfeiffer ist ja ein Nachfolger, der ist ja auch lange im ÖSV, der hat sich ja auch sehr verdient gemacht, der kennt alles, kennt von Grund auf die Athleten alle, weiß, wie das System funktioniert, war eigentlich der komplett logische Nachfolger, so man davon ausgehen konnte, dass der ÖSV aus den eigenen Reihen fischt. Das war ja nicht, musste ja nicht unbedingt anzunehmen gewesen sein, aber war dann Gott sei Dank so. Ich glaube, dass Roswitha Stadlober schon auch ein Grund dafür ist, dass es gewisse Änderungen auch gibt, weil sie auch schon eine ist, die auch was zum Sagen hat, Gott sei Dank, und auch gehört wird, glaube ich. Ich glaube aber auch, dass gewisse Personen mit den Jahren und mit der Zeit sich vielleicht etwas auch ein bisschen abnützt. Toni Giger hat sehr viel geleistet, gerade auch auf der Innovationsschiene. Da kann er Dinge, die sicher viele andere nicht so drauf haben. Das war klar. Aber als dann irgendwie Herbert Mandl ins Spiel kam, dann ja, macht es halt den einen, da sind dann halt schon sehr viele sehr, sehr große Köpfe, die sehr mächtige Köpfe auch, die sehr viel Vergangenheit auch haben. Und da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, ob das alles so gut zusammenpasst. Vielleicht war das auch ein bisschen ein Hintergedanke, dass man da nicht so viele Alpha-Tiere auch irgendwo hat. Und ich finde, die Lösung jetzt eigentlich gefällt mir ganz gut. Man wird natürlich sehen, was dann auch so rauskommt. Aber Herbert Mandl war ja nie ganz weg. Er war ja zuletzt in der Akademie in St. Christoph, war ja an der Basis dran, hat natürlich, was Nachwuchs und Zukunftshoffnungen betrifft, hat er immer schon das Auge auch drauf gehabt, dass was nachkommt. Darum geht es ja vor allen Dingen. Wir haben ja Weltklasse, Österreich hat ja Weltklasse-Athleten, aber Österreich braucht halt natürlich auch gute Europacup-Athleten und Nachwuchs, der dann durch den Europacup auch in den Weltcup kommt. Ich glaube, dass das jetzt nicht so geplant war, dass alles ausgetauscht wird, auch im Frauensektor, glaube ich nicht, war nicht der Plan. Vielleicht hat der eine Baustein, der gefallen ist, auch einen anderen irgendwo ein bisschen mitgenommen. Kann man nicht so sagen, kann man nur spekulieren. Wir haben sehr viel spekuliert und die Anrufe haben immer gelautet, was ist denn bei euch los und was ist denn los und der nächste Wechsel und was ist los und so. Aber so richtige Antwort haben wir keine bekommen. Oder haben wir auch irgendwie keine gefunden. Aber ich glaube nicht, dass so was ganz Großes dahinter steckt. Das glaube ich nicht.
Also meine Frage wäre nämlich gewesen, es hat mit der deutschen Perspektive, also von außen, hat es sehr unruhig gewirkt. Mhm. Also, dass da, ja, auf gut Deutsch gesagt, so richtig Dampf auf dem Kessel drauf ist. War das tatsächlich so oder hat der Eindruck getäuscht?
Ich hatte auch den Eindruck, das muss ich auch sagen. Man hatte, wenn man davor war, dabei war und direkt gesprochen hat, hat man nicht so den Eindruck gehabt, dass da jetzt viel, also irgendwas gleich explodiert oder so. Aber wenn man an Christian Mitter denkt, der ja seinen Abschied selber bekannt gegeben hat, relativ zu einem Zeitpunkt aus dem Nichts. Das kann schon mitunter so gewirkt haben und ich glaube auch, dass es ein bisschen so war, ganz ehrlich gesagt. Und es ist auch ein bisschen dazugekommen, wenn man dann gesprochen hat, natürlich mit den Athleten. Ich glaube, die waren sich relativ schnell ziemlich sicher, dass das eine gute Eigenbaulösung geben wird. Und der Marco Pfeiffer als Technikchef ist ja jetzt Martin Kreuzleitner installiert. Das war ja sein Co-Trainer und der ist ja schon seit sehr lange dabei und war ja auch eigentlich gleich der Nummer 1 Kandidat dafür. Und das war auch relativ klar, dass die Slalomgruppe gewusst hat, dass sie da auf der sicheren Seite sind, trainertechnisch. Bei den Frauen war es ein bisschen anders. Das war auch noch, war ja noch beim Finale auch in Courchevel-Méribel, war ja das Weltcup-Finale, war ich auch dabei. Und da habe ich natürlich auch viel mit den Läuferinnen auch gesprochen über die Thematik. Nachfolge Christian Mitter und was mit den Gruppentrainern wird. Und da war recht große Sorge da, weil die Trainer, die mit den Trainern ganz gut zufrieden waren und sehr zufrieden waren eigentlich. Christian Mitter ist natürlich ein bisschen ein schwieriger Mensch manchmal, kann man so sagen. Aber als Trainer, glaube ich, hat er sehr klare Ansagen gemacht. Und das brauchen sehr viele Läuferinnen, glaube ich, auch. Oder auch Läufer, ich glaube, viele tun sich mit direkter Ansprache leichter als mit so halben Sachen. Ja, und mittlerweile ist es aber so, dass es sich, glaube ich, recht gut zusammengefunden hat, das Ganze.
Das wäre meine Anschlussfrage nämlich gewesen. Mhm. Also hast du das Gefühl, man hat im Endeffekt aufgeräumt, ist vielleicht ein bisschen zu hartes Wort, aber man hat sich jetzt auch wieder gesammelt, hat sich neu aufgestellt und da ist eine Einheit jetzt am Werkeln.
Ja, ich war im Sommer bei einem Trainingskurs mal dabei und da habe ich auch mit Thomas Trinker, mit dem neuen Frauenrennsportleiter und mit Karl-Heinz Bichler, mit dem Trainer der WZ3 auch gesprochen und auch mit etlichen Läuferinnen, Ramona Siebenhofer zum Beispiel, die ja eine der wenigen Allrounderinnen im Team ist. Und da hatte man schon den Eindruck, dass das recht gut anläuft und dass das mittlerweile auch ganz gut dann funktioniert. Ich glaube, dass gerade die Speedfahrerinnen, die haben ja mit Alexander Hödelmoser einen so erfahrenen Trainer bekommen. Die jeder kennt ihn, er ist seit Jahren im Zirkus dabei, war Trainer von Lindsay Vonn. Jeder weiß, was er kann. An Qualität, ich glaube, das war keine Frage, dass die jetzt da installiert worden sind, dass da ein Mangel an Qualität ist. Also im Gegenteil, das sind hochqualifizierte Personen, die ein gutes Standing haben, einen guten Ruf haben. Und ich glaube, dass das ganz gut funktioniert. Man hört nichts Gegenteiliges, sind alle relativ zufrieden. Auch die Konstellation mit dem Livio Magoni funktioniert ganz gut. Und ich glaube, dass das gut sein kann. Man muss abwarten, wie es dann auch so im Endeffekt dann auch im Rennbetrieb ist, weil Trainingsbetrieb und Rennbetrieb sind dann unterschiedliche Dinge.
Am Ende werden Sie sicher auch an den Ergebnissen gemessen. Marco Pfeiffer, der Cheftrainer von den Männern, der ist, finde ich, auch kommunikativ sehr erfahren schon. Das merkt man, finde ich, ganz stark. Ich habe auch mal kurz telefonieren können jetzt in den letzten Wochen mit ihm. Der versucht da auch gleich sehr auf einer sehr sympathischen Ebene, sage ich jetzt einmal, zu kommunizieren, so dass man dann auch gar nicht irgendwie großartig draufkommt, dass man da jetzt vielleicht was Kritisches fragen sollte oder so, sage ich jetzt einmal, der ist da irgendwie ein alter Hase. Und jetzt war er gemeinsam mit dem Thomas Trinker bei Sport am Sonntag zu Gast. Und da hatte ich den Eindruck, dass dem Thomas Trinker das alles ein bisschen unangenehmer ist. Wenn der zu einer größeren Frage gefragt wurde, dann hat er eher angespannter gewirkt und der Marco Pfeiffer hat ihm dann auch so ein bisschen noch geholfen. Und was ich auch irgendwie finde, Thomas Trinker, der war jetzt auch da für Europacup-Athleten zuständig und für die zweite Reihe vielleicht. Und ich frage mich, also wenn ich jetzt so an die bei den Männern war er da zuständig, wenn ich da jetzt an die wirklichen Top-Athleten des ÖSV denke, da ist in den letzten 3 Jahren jetzt keiner unbedingt aus dem Europacup da herausgeschossen und hat sich wirklich absoluter Spitzenathlet etabliert. Jetzt frage ich mich, ein bisschen provokant, vielleicht ist er der richtige Mann. Hat er sich das verdient, diese Beförderung zum Frauencheftrainer?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass, wenn ich ganz kurz was zu dem sagen darf, dass er unsicher gewirkt hat oder so. Marco Pfeiffer macht seit Jahren ein Technikchef und hat so viele Interviews auch schon gemacht und er hat aus dem Nichts eine schlagkräftige Slalomgruppe aufgebaut mit Marco Schwarz, Manuel Feller, Michi Matt. Der hat so viel Erfahrung und Thomas Trinker hat vielleicht diese Fernseherfahrung jetzt noch nicht so. Ich habe mit ihm telefoniert und ich habe ihn getroffen und ich fand diese Gespräche angenehm und er hat auch viel gesagt, finde ich. Und ich glaube, dass das ein Eindruck war, vielleicht auch ein bisschen der Nervosität geschuldet. Ich glaube, dass er kennt ja viele der Österreicherinnen. Er hat ja auch mit vielen gearbeitet, die jetzt im Weltcup sind. Er kennt den Betrieb, er kennt den Ablauf. Er ist eine ruhige Persönlichkeit. Das ist vielleicht in der Rennsportleiterfunktion. Er trainiert ja nicht direkt mit der Athletin. Er ist ja Er ist ja der übergeordnet. Er ist ja nicht derjenige, der mit irgendjemand Kondition übt. Er ist halt der, der am Hang steht und der halt auch schaut und schaut, dass das alles vereinbar ist und schaut, wer in welcher Gruppe und wann die Gruppen dann doch wieder zusammen einen Trainingskurs machen, der auch natürlich umsichtig ist, wo kann man trainieren, er hat auch andere Aufgaben. Ich glaube, dass er dass man ihm die Chance geben sollte und muss. Und ich finde es gut, dass es eine österreichische Lösung geworden ist. Die anderen schauen immer nach Österreich, um gute Trainer zu finden. Wir haben gute Trainer und ich glaube, dass man gute Trainer auch guten Trainern auch die Chance geben sollte. Und ich glaube, das erste Jahr jetzt auch, hat er sich auf jeden Fall verdient. Und wir wissen ja auch, dass im ÖSV nichts ewig währt, wenn es nicht gut ist. Und ich denke aber schon, dass er mit dem, was das Vorhaben ist, nämlich das Vorhaben Sinn im Männer- und im Frauenbereich einfach mehr Rennen zu gewinnen. Das ist das große Ziel. Ziel ist ja im Frauenbereich nicht die große Kugel, sondern einfach mal wieder mehr Rennen zu gewinnen. Man will in der Saisonendstatistik einfach dann wieder weiter oben aufscheinen, wenn 2 Siege in einer Saison bei über 40 Rennen ist halt einfach viel zu wenig für ein österreichisches Team.
Und da soll auch ein besonderer Mann mithelfen. Du hast es schon gesagt, da hat man sich beim ÖSV eben extern bedient sozusagen oder zugeschlagen. Livio Magoni ist jetzt neu auch als Trainer beim ÖSV. Da hat es ein bisschen geheißen, das wird jetzt der Individualtrainer von der Katharina Liensberger. Das haben sie irgendwie auch versucht in den letzten Tagen zu dementieren oder das wollten sie gar nicht so hören. Was ist denn jetzt seine Rolle vom Livio Magoni?
Also, Privattrainer-Geschichten im österreichischen Team, das ist ja eher, das hat da eher, ich sag, das hat auch Tradition irgendwo, so private Gruppen innerhalb der großen Gruppe, wurde nie gern gesehen. Und das Wort Privattrainer will der ÖSV schon gar nicht hören. Und es ist auch nicht richtig, denn es ist auch ein ÖSV-Trainer und offiziell ist er auch einfach der Co-Trainer vom Georg Hartzl, das ist der neue Technikchef, der aus Deutschland kommt übrigens, der hat Lena Dürr trainiert, wo scherzhalber der Thomas zu mir schon gesagt hat, weil ich ihn angesprochen habe auf die Lena, ob sie nicht auch mitwischen wird, heuer im Slalom, hat er gesagt, naja, der Trainer ist jetzt bei uns. Der Livio ist offiziell der Co-Trainer, ist aber für die Katharina Liensberger zuständig. Und man hat ihr das zugesprochen, dieses Privileg, weil sie natürlich auch die entsprechenden Leistungen gebracht hat in den vergangenen Jahren. Sie hat viele Medaillen gewonnen, weil sie hat bei der WM Medaillen gewonnen, sie hat auch bei Olympia Medaille gewonnen. Sie hat auch Weltcupsiege gefeiert, letztes Jahr nur einen, aber immerhin. Und vor 2 Jahren hat sie die Kugel gewonnen. Das heißt, in Österreich eine Kugel zu gewinnen, wir hatten schon mal mehr Kugeln. In dem letzten Winter haben wir keine einzige geholt. Weder die Männer noch die Frauen haben eine Kugel geholt. In der Saison davor waren es 3 Stück. Und sie hat das einfach gefordert oder verlangt oder erbeten, je nachdem. Ich war ja nicht dabei und ich weiß nicht, wie das Gespräch verlaufen ist, aber sie hat den Wunsch geäußert, dass sie ein bisschen ein eigenes Team auch hat. Und dem Wunsch hat man entsprochen. Und das finde ich auch durchaus okay. Das war ja auch bei Marcel Hirscher so. Und ich glaube einfach, dass andere Athletinnen und Athleten, die das vielleicht auch könnten, nicht, weil ich glaube auch, dass ein Matthias Mayer oder ein Vincent Griechmeier so etwas bekommen würden, wenn sie den Wunsch äußern würden. Aber ich glaube, dass die im Trainingsgefüge und mit ihren Trainingspartnern und auch natürlich, wenn man über die Skimarken auch redet, innerhalb der Skimarken, bei Head zum Beispiel, klar, dass sowohl Vincent Griechmeier als auch Matthias Mayer natürlich gegen voneinander profitieren. Katharina Liensberger ist eine Rossignol-Fahrerin, bei der ist das ein bisschen anders gelagert. Ich glaube, sie hat das den Wunsch geäußert, man hat entsprochen und ich finde das jetzt mal per se nicht schlecht.
Der Wunsch, die Forderung, die Bitte, der ÖSV nachgekommen. Fakt ist aber, die Katharina Liensberger ist die beste Technikerin bei den Österreicherinnen. Die Frage ist, sehen wir die heuer auch im Speed? Geht die auf den Gesamtweltcup?
Offiziell nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es möglich sein wird. Ich finde, wenn sie ihr großes, also sie will im Slalom weiterhin, das ist ihre Hauptdisziplin. Und der Riesentorlauf ist ihre zweite und im Riesentorlauf möchte sie besser werden. Sie hat ihn sehr stark begonnen im Riesentorlauf. Sie war ja in Sölden vierte vorigen Winter. Sie hat dann durchwachsende Leistungen gehabt. Im Riesentorlauf, im Slalom ist sie eigentlich relativ stark gefahren. Sie hat natürlich nicht jedes Rennen so performt wie in der Saison davor. Aber ich glaube, ihr großes Ziel ist es für diesen Winter, ist es einmal im Riesentorlauf noch besser zu werden. Und wenn sie im Slalom und im Riesentorlauf ähnlich stark ist und auch um Siege mitfährt, dann kann es mal in Zukunft ein Thema werden. Aber ich glaube nicht, solange Michaela Schifrin und Petra Flöhrer auf dem Niveau fahren, auf dem sie jetzt fahren, weil die haben mehr Disziplinen als zwei. Die Michaela Schifrin kann in jeder Disziplin gewinnen. Die Petra Flöhrer war in der Abfahrt auch schon knapp dran. Es wird ja auch noch gelingen. Ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, solange die Michaela und die Petra auf dem Niveau fahren, auf dem sie jetzt gefahren sind. Und ich glaube auch, dass die in diesem Winter nicht viel anders fahren werden.
Und die Katharina Truppe, die würde ich jetzt einmal als Nummer zwei im Technikteam bezeichnen, oder vergesse ich wen? Die hat sich schon irgendwie etabliert noch als Nummer zwei, oder? Auch mit Blick auf Sölden jetzt,
ja,
genau.
Auf beide Disziplinen gesehen, ja. Also im Slalom ist sie natürlich um einiges stärker. Bei Olympia hat sie uns überrascht, ja, als sie knapp Bronze verpasst hat im Riesentorlauf, hat man auch ein bisschen in dem Moment fast leid getan, obwohl wir natürlich mit diesem Leid tun und so uns natürlich als Journalisten sehr zurückhalten. Aber es war eine super Performance, die sie abgeliefert hat, und man hätte sie eigentlich vergönnt, weil sie ja im Riesentorlauf auch immer ein wirklich starkes Ergebnis haben wollte, dann hat sie es ausgerechnet bei Olympia, und das reicht halt knapp nicht für eine Medaille. Wäre sie bei einem Weltcup Vierte geworden, wäre sie aus dem Strahl nicht mehr rausgekommen. Ich glaube schon, dass die Katharina Truppe, da wir ja jetzt im Slalom, ja, die Katharina Gallhuber ist ja ausgefallen, die fährt die Saison nicht, die hat einen Kreuzbandriss. Chiara Meyer ist auch nicht fit momentan, hat Nachwirkungen von einer Gehirnerschütterung. Man muss sich das anschauen. Katharina Huber natürlich gibt es im Slalom noch. Im Riesentorlauf Stefanie Brunner, wir haben es jetzt mitbekommen, hat sich verletzt. Der Start ist unklar in Sölden. Sie hätte dieses Rennen dringend gebraucht, nachdem sie in der Vorsaison im Riesentorlauf ja überhaupt ihre Leistungen nicht bringen konnte. Ich glaube, das beste Ergebnis war ein 9. Rang. Und die war ja mal die beste Riesentorlauferin, die wir hatten. Ja, ich würde sagen, Katharina Truppe, wenn man Slalom und Riesentorlauf zusammenzählt, würde ich es auf die Nummer 2 Position setzen. Im Riesentorlauf gibt es natürlich auch noch die Ramona Siebenhofer.
Genau. Das waren jetzt schon irrsinnig viele Namen, und ich würde fast vorschlagen, dass wir in Kürze eine Pause machen. Davor aber noch, wenn wir noch bei den Frauen sind, wird den Tobias auch noch interessieren, weil sich eben der DSV in dem Fall dann aus Österreich bedient hat.
Unbedingt. Ich habe schon die ganze Zeit gelauert auf den Moment, wann darf ich endlich fragen. Du hast es vorhin schon angesprochen, du kennst Andreas Poelacher gut. Er ist zum DSV gewechselt. Auf was dürfen wir uns freuen? Was ist er für ein Typ? Was traust du ihm zu? Was kann er im deutschen Damenteam möglicherweise bewegen?
Also ich glaube, wenn es einen Trainer gibt, der nicht polarisiert, dann ist es Andreas Poelacher. Ich glaube, das ist ein Trainer, den jeder mag. Und das ist auch ein Mensch, den jeder mag. Das ist ein sehr umsichtiger Kerl. Jemand, der sich sehr viele Gedanken macht über die kleinsten Entscheidungen, die er trifft, was das für Folgewirkungen hat, der natürlich Entscheidungen treffen muss, wenn man über Aufstellungen oder sonstige Dinge spricht. Das sind harte Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Er ist einer, der immer dabei ist. Ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der so viel auch mit dabei ist, mitschaut, sich Gedanken macht. Fachlich 1A, ganz top, ganz oben angesiedelt, und ich würde sagen, menschlich auch. Also ich finde, er ist ein ganz, ganz toller Zeitgenosse. Ein sehr freundlicher Kerl im Umgang. Ihr werdet viel Freude mit ihm haben.
Das klingt schon vielversprechend. Wie ist denn Umgang gerade mit jungen Athleten? Es ist jetzt im Deutschen Skiverband. Ich glaube, ja, das Thema Mannschaftsaufstellungen ist im deutschen Team, wird nicht die Kernfrage sein, weil gerade das Damenteam wirklich sehr, sehr klein ist. Und Lukas und ich haben ja immer legendär unser Team für Speed-Wochenende XY. Und dann war da Kira Weidle und sonst niemand. Also ich glaube, das wird erstmal nicht das große Thema sein. Es gibt im Unterbau aber wirklich sehr gute, talentierte, vor allen Dingen Nachwuchsläuferin. Ist er auch einer, der gerade auch diese Brücke Nachwuchs in Richtung Weltcup schlagen kann? Kannst du dir das vorstellen?
Immer. Ist er einer, der immer in die zweite, dritte, vierte Reihe blickt. Immer. Super. Also da bin ich überzeugt davon, dass er genau das auch im Auge hat, weil er auch immer einer ist, der Plätze auch voll ausnutzen will, wenn sie denn gegeben sind. Ihr könnt manchmal die Plätze nicht nutzen, weil ihr die Athleten nicht habt. Oder Deutschland. Ja. Ich glaube, dass er da auf das auf jeden Fall schauen wird. Und wenn er da Potenzial erkennt, was er natürlich gut kann, dass er das sieht, dann wird das auf jeden Fall, er hat immer wieder auch Athleten aus dem Europacup geholt, um mittrainieren zu lassen in den Trainingsgruppen mit den Weltcup-Athleten. Er war auch derjenige, der getan hat, was er konnte, damit Johannes Strolz nicht abhanden kommt, der letzte Chance gegeben hat und viel gesprochen hat und gesagt, mach tu, der erkannt hat, dass da Potenzial ist und der gewusst hat, es braucht nur irgendeine Kleinigkeit oder irgendwie mal das eine Rennen oder irgendetwas Besonderes, dass was werden kann. Und ich glaube, dass er da schon auch, dass das auch, glaube ich, sein Anspruch auch selber ist, dass er da diesen Job macht und Läufer hervorbringt.
Birgit, du machst mir Lust auf die neue Saison, wenn ich dir so zuhöre.
Ja. Ja, wenn du auch Athleten hast und Athletinnen oder Athletinnen in dem Fall, wo du glaubst, dass was möglich ist, dann denke ich schon. Mhm. Habt ihr welche im
Es wird Blick? Es wird noch ein bisschen dauern. Also ich rede jetzt nicht von dieser Saison, nächster Saison, aber wenn wir perspektivisch 3, 4, vielleicht 5 Jahre blicken, kommt was nach. Mhm. Also, und das ist vielleicht genau der Punkt, an dem man natürlich auch ansetzen muss. Ganz große Hoffnungen setzen wir jetzt auf Emma Eicher, die wirklich mit ihren 18 Jahren letztes Jahr, wow, auch teilweise mit einer Coolness gefahren ist, wo wir alle schwer begeistert waren. Und das wird, glaube ich, das aktuell gezielte Weltcup-Projekt. Ich meine, Kira Weidle ist auch erst 26, ist im Speed-Bereich auch noch kein Alter. Also auch da sehe ich natürlich die klare Perspektive. Dann aber, glaube ich, geht's gezielt auch darum, dass das, was in den nächsten 3, 4, 5 Jahren kommt, dass man da im Endeffekt schon auch langsam anfängt, Grundlagen zu legen, um dann von den guten Ergebnissen in Juniorenbereichen dann auch profitieren zu können. Das ist so meine Kurzzusammenfassung des deutschen Teams. Dann haben wir natürlich Lena Dürr, diese Entwicklung ist unglaublich, also hatten wir alle nicht mehr für möglich gehalten. Und wenn man auch hier ansetzen kann, Mai, wenn der Trainer auch nach Österreich gegangen ist, wir haben ja von euch im Gegenzug, wie wir gerade gehört haben, hochkompetenten Mann bekommen. Und da bilden sich dann im Endeffekt schon so Säulen heraus. Der Blick geht aber schon klar Richtung Zukunft und klingt gut, macht mich zuversichtlich.
Man sieht ja auch, Andreas Burlacher hätte einen, um salopp zu formulieren, Versorgungsjob beim ÖSV bekommen, aber das ist halt nicht sein Anspruch, das wollte er auch nicht. Er ist jemand, der in der Vergangenheit am Mann und jetzt an der Frau einfach arbeiten möchte auch. Der weiß, was sein Potenzial ist und das ist sicher nicht im Büro, sondern das ist am Streckenrand.
Und er kennt ja die Szene so gut, wenn er kein Potenzial sehen würde, hätte es, glaube ich, auch wahrscheinlich nicht gemacht. Weil
nein,
wenn du nichts hast, kannst du ja auch nichts weiterbringen. So.
Birgit, es ist ein absoluter Genuss, dir zuzuhören. Man merkt deine große Expertise. Trotzdem machen wir jetzt eine kurze Pause und dann wechseln wir sozusagen das Geschlecht und schauen uns beim ÖSV auch noch den einen oder anderen Athleten an, der dann am Sonntag am Start steht. Wir machen weiter mit unserem Deep Dive sozusagen zum ÖSV mit der Birgit Egatter von der APA. Und wir schauen jetzt zu den Männern. Und Tobias, bevor die Birgit was sagt, bei mir haben ja die Alarmglocken geschrillt, weil von Marco Schwarz ist zu hören gewesen, der hat ein paar Kilogramm Muskelmasse zugelegt. Kannst du das kurz erklären, warum das für mich ein Schock war?
Die Christophersschen 7 Kilo Muskelmasse. Das ist ein Evergreen hier in unserem Podcast, Birgit, weil wir, glaube ich, haben wir unseren Podcast angefangen, als Christophersen die Muskelmasse zugelegt hatte, oder war das ein Jahr später?
Ich glaube, ein Jahr später, ja.
Ein Jahr später, und dann haben Lukas und ich schon gedacht, so, buch, jetzt kommt er, 7 Kilo Muskelmasse, oben drauf gepackt. Ja, danach ging erstmal gar nichts mehr.
Genau.
Deswegen kann ich verstehen, dass Lukas erstmal erschrocken ist.
Also ich dachte jetzt, weil ich habe ja das Privileg, dass ich euch jetzt sehe, und ich dachte ja, ihr meint, ihr wolltet nachziehen und habt auch ein bisschen Muskelmasse.
Nein, das haben wir nicht. Also Muskelmasse auf keinen Fall, nein.
Die schwarzen Shirts kaschieren so ein bisschen.
Ja, genau.
Verrat nicht alle unsere Tricks.
deswegen sind wir da ein bisschen vorsichtig, wenn wir hören, ein Athlet hat zugelegt an Muskelmasse.
Das ja, ist klar, weil es natürlich immer im Slalom blöd ist, gell? Zwischen den Torstangen.
Genau, aber die Ziele von Marco Schwarz, hört man, sind andere, oder Birgit?
Naja, die Ziele, nicht, dass er jetzt als Muskelprotz daherkommt, als kleiner Beat Feutz, ich glaube nicht, dass er das vorhat. Natürlich im Speed-Bereich, aber davon reden wir ja jetzt schon seit Jahren, und letztes Jahr ging es ja wegen der Verletzung leider nicht. Jetzt musste das Projekt halt verschoben werden. Und ja, Marco Schwarz ist der, wir wissen es, das ist derjenige, der mal den Gesamtweltcup holen könnte für Österreich, mit dem, was er im Slalom kann, was er im Riesendorlauf kann, was er in der Kombination kann, so es denn wieder eine gibt. Es gibt im Weltcup keine, aber bei der WM wird ja noch eine gefahren. Und er kann natürlich super Ski fahren, sehr gut. Und irgendwann wird er auch auf den langen Latten stehen. Und deshalb braucht er auch ein bisschen mehr Muckis, sonst wird das nicht funktionieren. Ist natürlich immer interessant, wenn man sich dann die ersten Slaloms anschaut, ob das was verändert hat mit der Schnelligkeit zwischen den Toren. Das muss man sich dann anschauen, aber ich denke schon, dass das gut überlegt ist. Und ich glaube jetzt, dass die paar Kilo ihn jetzt nicht optisch jetzt nicht krass verändert haben. Ich bin auch gespannt, ganz ehrlich.
Ja, der erste Slalom ja immer erst im Dezember, ja. Da wird es noch ein bisschen dauern. Aber er war ja auch sehr lang noch in Chile, was ich mitbekommen habe. Hat dort eben auch wirklich, war er dann auch Teil wirklich von diesem Speed-Team und hat ja, sich da das geplant. Volle Programm.
Hm? Genau, war auch so geplant, dass er da ein paar Tage mitmacht, hat das auch gemacht, und es sind auch weitere Abfahrtstage auch noch geplant in dem Winter. Und ich denke, dass er, also im Super-G denke ich, dass er schon den einen oder anderen sicher gut mitnehmen wird. Er wird möglicherweise vielleicht mehr Möglichkeiten haben, einen Super-G mitzunehmen und vielleicht auch mal eine Abfahrt, als Matthias Mayer einen Riesentorlauf. Und die Kalenderplanung ist halt auch entsprechend doof wieder mal oder so. Ja, ein bisschen ist, durch Corona hat sich ein bisschen der Kalender verändert, und das ist auch irgendwo so geblieben, diese Doppels mit zwei Riesentorläufe oder zwei Slaloms oder so. Oder im Vorher hatten wir Technikwochenende, da war ein Slalom und ein Riesentorlauf, und jetzt gibt es halt zwei Riesentorläufe. Wenn es das gibt, ist das natürlich ganz interessant, wenn man dabei ist, aber das gibt es im Saisonfinale dann in Kranjska Gora. Das muss man sich anschauen, ob der Matthias Mayer das dann macht. Sonst wird er nicht allzu viele Möglichkeiten haben, auch mal einen Riesentorlauf mitzunehmen. Sölden will er natürlich fahren, ist er voriges Jahr endlich großartig gefahren. Hat sich dann im Ergebnis wegen eines Fehlers nicht so niedergeschlagen, aber grundsätzlich ist er, wir wissen ja, ich glaube, er war Sechster in Sochi im Olympia-Riesentorlauf. Also der Matthias Mayer kann Riesentorlauf fahren.
Und bei den Super-Gs von Marco Schwarz habe ich immer noch diesen einen Lauf bei der WM, Kombi-Super-G im Kopf, wo er ja auch sensationell war. Also ja, das auch das kann der Marco Schwarz auf jeden Fall in eine andere Richtung. Ein anderer großer Name seit vielen Jahren im Technikteam ist der Manuel Feller. Ich habe von ihm gehört, so eine Aussage, das war letztes Jahr schon ziemlich am Limit, mehr geht fast nimmer und er hofft, dass es wieder so in die Richtung gehen kann. Der eine oder andere Sieg wäre cool, hat er jetzt bei Sport am Sonntag auch gesagt. Ist er einfach kein Mann der Kampfansagen oder muss man sich Sorgen machen, dass er ein bisschen an sich zweifelt?
Ich glaube, es ist ein... Er ist ja auch ein bisschen älter und reifer und vorsichtiger mit Worten geworden. Das muss man schon sagen. Neben mir und der Manu Feller, der er vor ein paar Jahren war, der hat auch Familie und Kinder und das hat ihn auch sicher sehr gut getan. Und er ist als Mensch gereift und als Sportler ist er auch gereift. Er hat eine super Saison gehabt. Er ist in beiden Disziplinen ums Podest in der Endwertung mitgefahren ist, hat auch Kugelchancen gehabt. Also er hat eine super Saison gehabt. Ich glaube, er ist auch deshalb ein bisschen vorsichtig mit dem, was er sagt, weil er natürlich durch seine Rückengeschichte, es hat ihn ja immer wieder auch einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, dann musste er komplett mit dem Riesendorlauf, komplett aus dem Riesendorlauf rausgehen, weil das einfach natürlich viel belastender ist als das Slalom. Und ich glaube auch, vielleicht ist er auch ein bisschen vorsichtiger eigentlich. Ich glaube nicht, dass er jetzt tief stapelt, aber ich glaube, er ist auch einfach ein bisschen vorsichtig, um zu schauen, was es mit ihm macht, wenn er dann zwei Riesendorlaufe fährt. Das ist natürlich anstrengender als einen Slalom und einen Riesendorlauf zu fahren an einem Wochenende. Man glaubt nicht, dass da viel Unterschied ist, ist es aber. Und ich denke, dass er da einfach ein bisschen vorsichtig ist, wenn nicht... Er hatte eine gute Vorbereitung, es ist soweit nichts passiert. Er hatte, glaube ich, auch keine Probleme, soweit man gehört hat. Immer erfährt man ja nicht alles. Manchmal wird es ein bisschen zurückgehalten, was ja auch durchaus okay ist. Die Gesundheit ist ja dann auch ein bisschen Privatsache. Und wenn man dann darüber spricht, dann ist es okay. Aber bis ins letzte Detail erfährt man natürlich nicht alles. Aber ich glaube, dass das schon stimmt, dass er eine gute Vorbereitung hatte. Und ja, ich denke, dass er sicher... so weitermachen möchte, wie er aufgehört hat.
Und ich glaube, er kann es natürlich auch mit seiner Erfahrung, gerade im Slalom-Bereich, super gut einschätzen, wie brutal eng dieses Feld geworden ist. Also, was wir da letztes Jahr gesehen haben, war ja unbeschreiblich. Und sich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, das kann einem, glaube ich, auf die Füße fallen.
Ja, im Slalom sowieso, aber auch im Riesendorlauf. Der Riesendorlauf ist für die Speedfahrer einfach in den letzten zwei Jahren wieder viel attraktiver geworden. In den Jahren davor hat kaum ein Speedfahrer, wenn er nicht vom Riesendorlauf gekommen ist, hat kaum ein Speedfahrer viele Riesendorläufe mitgemacht. Das hat sich ja komplett geändert jetzt. Jetzt fahren die viele Speedfahrer fahren jetzt wieder Riesendorlauf oder versuchen mitzunehmen, so viel wie möglich ist. Ja, der Kalender ist, muss man sich anschauen. Es ist ja ganz interessant, es gibt ja mehr Speedrennen jetzt. Wir haben ja jahrelang diskutiert. Ja. Ich habe mir auch rausgeschrieben. Ich glaube, es gibt zwei Speedrennen mehr, als es Technikrennen gibt. Und in den Jahren davor war es ja immer genau das Gegenteil der Fall. Genau, es gibt 22 Speedrennen und 20 plus das Parallelrennen auf der Seite. Genau. Ja. Und das war ja immer ein Riesenkritikpunkt von den Speedfahrern, dass sie viel weniger Rennen haben als die Techniker. Und jetzt ist es eigentlich das Umgekehrte der Fall, wobei, da muss man natürlich dazu sagen, dass eine Abfahrt viel schneller abgesagt wird als ein Technikrennen und das Cervinio-Doppel, das wackelt ja gewaltig. Und wenn man von, ich glaube, 14 Abfahrten zwei am Saisonbeginn fährt, komplett neu über eine mega lange Strecke, die keiner kennt, und die fallen aus, dann sind sie weg. Aber wenn man da schlecht performt, ist es für die Kugel auch schon mal eher schwierig dann. Also das am Anfang der Saison anzusetzen, das halte ich für sehr fragwürdig.
Auch aus der Perspektive, Markus Wasmeier hat sich jetzt auch sehr kritisch geäußert. Er sagt, hey, so eine lange Abfahrt zum Saisonbeginn da einzubauen, kann auch ein gesundheitliches Risiko darstellen. Natürlich. Teilst du diese Meinung? Also ich finde es auch plausibel. Ja.
Auf jeden Fall. Wir wissen ja alle, dass, wenn Übersee möglich ist, Ushuaia, Chile, wenn das möglich ist, dann werden die Teams hintrainieren dort, dann haben sie, kommen sie mit etlichen Speedkilometern zurück. Aber das ist bei Weitem noch nicht ausreichend. Normalerweise wird dann nochmal in Copper Mountain, bevor es dann in Lake Louise losgeht, nochmal richtig auch trainiert, tagelang, auch längere Abfahrten. Ein-Minuten-Abfahrten sind ja kaum womöglich. Also ich glaube, das geht in Argentinien und sonst kannst du das ja nicht trainieren. Und dann fährst du aber da gleich jetzt am Saisonbeginn, wo sicher man kann sagen, es sind alle auf dem gleichen Stand. Niemand hat mehr oder weniger Schneetage, das wird sich die Waage halten. Das ist schon richtig, aber man muss dazu sagen, dass das ja nicht hilft vor Verletzungen. Und jeder ist ein Rennläufer und jeder will, wenn er am Start steht, gewinnen. Oder viele wissen, sie können gewinnen und die sich nicht sicher sind, wollen ja trotzdem auch gewinnen. Und wenn man sich da ein bisschen überschätzt, gerade am Saisonbeginn, kann die Saison sehr schnell wieder vorbei sein. Ich halte diese länderübergreifende Idee für interessant, aber ich halte es am Saisonbeginn für nicht richtig.
Der aktuelle Stand, das vielleicht auch noch dazu, die Schneekontrolle wurde ja nach hinten verschoben, weil die Schneekontrolle, wenn sie stattgefunden hätte, negativ ausgefallen wäre. Und jetzt habe ich auch schon erste Anzeichen gehört, dass man vielleicht überlegt, dieses Ziel dann doch ein bisschen weiter nach oben zu verlegen, eben dorthin, wo überall noch Schnee liegt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass dem Schweizer Verband natürlich sehr, sehr viel dran liegt, dass man sich da nicht die Blöße gibt, gleich die erste Ausgabe komplett abzusagen und dass man da irgendwie doch versuchen wird, in irgendeiner Art und Weise Rennen auf die Beine zu stellen.
Ja, man will ja, man hat ja eine Woche später die Frauen, das Frauendoppel dort und man, da hat man noch ein bisschen Zeit und die Wetterlage soll sich ja ein bisschen auch ändern. Möglicherweise kommt der Schnee noch. Und dass man dann wenigstens die Frauen rennen. Aber das macht das Problem ja nicht, das löst das Problem ja nicht. Dann hat man die Frauen am Saisonanfang, die haben ja das ähnliche Problem. Die bräuchten ja auch alle noch die Übersee, also vor den Lake Louise-Rennen noch die Trainingstage drüben. Mhm, ich denke, dass das schwierig ist, ja.
Absolut. Schauen wir trotzdem vielleicht wieder ein bisschen nach Sölden und ich denke nochmal zurück an das ÖSV-Techniker-Team und da ist natürlich, da gibt es noch einen Namen, der ist Olympiasieger.
Ja. Also nein, es gibt einen großen Ausfall.
Einen großen Ausfall, wenn du den zuerst erwähnen willst, genau, Stefan Brennsteiner kann
genau, nämlich starten. Der hat sich im Innenmeniskus, ich glaube, eingerissen, im rechten Knie eine Verletzung zugezogen und ja, ich glaube, das sind jetzt mal... 3 Wochen mindestens, die er jetzt mal Pause hat. Ja, wird dann Dezember werden und hoffentlich nicht schlimmer, sondern dann wirklich im Dezember in Val d'Isère, dass er da dabei sein kann. Ist natürlich für den ÖSV jetzt ein großer Ausfall. Wir wissen alle, was der Stefan Brennsteiner kann und dass er jetzt auch natürlich auch das Zugpferd im Riesendorlauf ist. Und ja, das kann, ich hoffe nicht an für die Mannschaft ein bisschen ein Schlag sein, aber natürlich ist es absolut ungünstig, so in die Saison reinzustarten, ja, das ist klar.
Und ich wollte noch auch reden über den Johannes Strolz, wo ich jetzt schon Anzeichen gesehen, gehört habe, dass der auch in Sölden am Start steht, dass der den Riesenslalom auch als zweite Disziplin etablieren will. Und Birgit, man sagt ja immer, dieses zweite Jahr ist das Schwierigste. Jetzt muss es bestätigen. Was hörst du so von Johannes Strolz?
Ja, ich habe mit ihm unlängst gesprochen. Er war ja bei der Galanacht des Sports, er ist ja Aufsteiger des Jahres geworden und hat gesagt, es ist ja nie zu spät, egal wie alt man ist. ich glaube, dass er im Riesendorlauf hat er ja nichts zu verlieren, da muss er sich nicht beweisen und da braucht er das nicht bestätigen, im Slalom ist das was anderes. Bei ihm ist das Problem in Riesendorlauf die hohe Startnummer, damit hat er eigentlich momentan überhaupt keine Chance, wenn er nicht mit der Startnummer nach vorkommt. Um mit der Startnummer nach vorzukommen, muss er natürlich Rennen fahren. Jetzt ist er in Form, fühlt sich gut und sagt, ich probiere es, das ist ja super und ich finde es auch richtig, wenn ihm was aufgeht, wenn die Piste gleich bleibt, die Verhältnisse gut sind, kein Nebel kommt, kein Schlechtwetterfront durchzieht, kann er mit einer hohen Nummer vielleicht auf 30, 28, 29 fahren, hat er super Nummer im zweiten Durchgang, bringt es runter, wird 25, da hat er ein paar Punkte und rutscht gleich einmal einen Schwung nach vor. Das ist natürlich der Plan und das ist nicht der Plan nur für ihn, sondern auch für die anderen Jungen im österreichischen Riesendorlauf-Team. Aber man muss es ja versuchen, sonst kann man es ja nicht, kann man nie eine zweite Disziplin aufbauen, wenn man es noch möchte. Im Slalom ist was anderes, muss er sich beweisen. Das zweite Jahr ist das Schwierigste, da gebe ich recht. Das ist nicht nur das Schwierigste, wenn man jetzt zum Beispiel seinen ersten Weltcupsieg feiert und dann auch noch mit Olympiamedaillen holt, Olympiasieger wird, in einer anderen Disziplin aber auch. Das ist klar. Man hat gesehen, das Schaffen, einen großen Erfolg zu erringen und im nächsten Jahr das auch zu bestätigen und da anzuschließen, schaffen nicht alle. Das hat man in der Vergangenheit gesehen. Das ist jetzt ein bisschen, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber wenn wir uns an Alexis Pintoro erinnern, der Gesamtweltcup-Sieger wird, nachdem er so oft so knapp dran war. Und in der letzten Saison war er irgendwo und hat auch selber gesagt, er hat dieses große Ziel erreicht gehabt und dann ging es auch irgendwie nicht mehr. Er war auch mental müde, er hat sich nicht überwinden können. Ich glaube, heuer wird das wieder ganz anders werden. Er wird da vorne mitmischen und mit Marco Odermatt und Alexander Omotkilde um den Gesamtweltcup kämpfen. Da bin ich überzeugt davon. Der hat sich auch schwer getan und das ist ein großer Name, der schon lange im Geschäft ist und auch schon viel gewonnen hat. Aber dann hat er genau das erreicht, auf das er hingearbeitet hat, nämlich einmal den Gesamtweltcup zu holen und in der Saison darauf ist es nicht so aufgegangen. Jetzt ist das natürlich beim Johannes ein bisschen anders mit dem Slalom, eben wenn wir bei der Disziplin bleiben, wo er einen Weltcup-Sieg gefeiert hat und bei Olympia natürlich die Silbermedaille gewonnen, ist das ein bisschen anders einzustufen, klar, aber natürlich muss er gar nichts, aber er möchte natürlich wieder zeigen, dass er das kann und ich glaube auch, dass er es kann und ich glaube auch, dass das funktioniert und er ist auch er hat ein sehr gutes Team um sich, hat ja jetzt auch einen Servicemann und ist damit, glaube ich, auch recht zufrieden, dass er einen Teil der Arbeit nicht mehr selber machen muss. Und ich glaube schon, dass das im Slalom, glaube ich, rechne ich schon damit, dass er das nicht verlernt hat über den Sommer. Und er ist ein bescheidener Kerl geblieben, wie er immer war in den letzten Jahren und auch in der Stunde seine Erfolge. Ich war ja bei Olympia dabei und habe ja dann auch immer mit ihm gesprochen nach den Medaillengewinnen. Es waren ja insgesamt 3 mit der Mannschaft noch dazu. Und ja, er hat sich nicht verändert und ich denke, das Skifahren dann auch nicht über den Sommer.
Sehr gut. Johannes Stolz hat jetzt einen Servicemann und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen vom ÖSV weg. Was man so hört, mit 10 Serviceleuten oder Mitarbeitern wird das Team Van Dier nach Sölden fahren. Und du hast jetzt 3 Namen genannt, die im Rennen um den Gesamtweltcup sind und da ist der Henrik Christoffersen nicht vorgekommen. Also du traust das dem Ganzen, den großen Coup nicht zu.
Ich persönlich finde, wenn der Henrik ein Rennen gewinnt, wäre das schon ein ziemlicher Coup. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, auch wenn der Name Marcel Hirscher dahinter steht. Das ist ja doch ein Projekt, das natürlich auf ganz anderen Dingen basiert und fußt als dieser ganze Atomic Konzern und wo der Marcel jahrzehntelang Mitglied war. Ich glaube schon, dass da Henrik Harrenen gewinnen kann, aber ich glaube nicht, dass es im Gesamtweltcup reichen wird, weil ich auch nicht glaube, dass es nur mit 2 Disziplinen im Gesamtweltcup reichen wird. Ich glaube, man braucht die 3 Disziplinen. Wenn der Gesamtweltcup-Sieger aus Speed-Bereich kommt, dann muss er auch gute Riesendorlauf Leistungen bringen, sage ich jetzt mal, denke ich mal an den Matthias Mayer, da müsste er aber auch entsprechend viele Riesendorlauf verfahren und dort auch sehr, sehr gut punkten. Alexander Omotkilde punktet im Riesendorlauf kontinuierlich. Marco Odermatt punktet im Riesendorlauf und im Super-G und in der Abfahrt wissen wir, was er kann und da wird er heuer auch gewinnen, da bin ich überzeugt davon. Bei Henrik sehe ich genau 2 Disziplinen. Weiß nicht, ob er sich auf dem Super-G ins Auge fasst, aber ich glaube, er kann Rennen gewinnen, nicht nur eines, wahrscheinlich mehr. Wenn er eines gewinnt, ziehen wir alle den Hut, denn ich glaube, das ist dann schon auch eine Riesenleistung. Auch wenn da viel Manpower dahinter steht und Namen wie Toni Giger, der Papa Ferdinand, der Marcel, der Servicemann, Edi Unterberger etc., natürlich sind das alles Leute. Dann hat der Henrik sein eigenes Team mit dem Papa Lars und allen seinen Coaches. Ich glaube, er hat ja 3 Trainer allein und ich glaube, 2 Serviceleute von Quartier und ich weiß nicht, wie viele noch. Ja, ist ein Riesenteam, natürlich. Und sicher viel, viel Input und viel Manpower. Aber Training und Rennfahren sind zwei Paar Schuhe. Und ich bin gespannt.
Sehr gut.
Aber ich trau denen Siege zu und ich weiß auch, was der Marcel anpackt. Das hat immer den Hintergrund, dass es auf Erfolg getrimmt ist. Ich habe die ganze Karriere von Marcel begleiten dürfen und ich weiß, wie fokussiert er arbeitet, wie akribisch er arbeitet, wie kein anderer tüftelt er. Und ich glaube, dass er das natürlich bei seinem Projekt auch gemacht hat. Aber das muss man dann schon noch einmal, wir reden da von Konkurrenz, die heißt Head Atomic Stöckli, lustig, aber auch Stöckli, kleine Firma, Riesenerfolg, also ja.
Ich möchte noch eine Meinung von einem treuen Hörer, der auch schon bei uns zu Gast war, reinholen, der Sebastian, der hat uns geschrieben auf Twitter, der hat gesagt, ihm gefällt diese Entwicklung von Van Dier nicht so, der sieht das sehr kritisch, der sagt, dass Red Bull sich ja gezielt junge Sportler aus unterschiedlichen Ländern rauspickt, er würde behaupten, dass man in Zukunft, wenn man Red Bull als Sponsor will, dann auch gleich die Skimarke sozusagen mehr oder weniger dazu nehmen muss, dass man sich das dann auch, dass man, wenn man da reinkommen will, dann muss man auch gleich ganz committen. Und der sagt überhaupt, dass Van Dier vielleicht auch das Zeug hätte, generell mehr Strukturen sogar noch im ganzen Skisport aufzubrechen, dass man dann gar nicht mehr so sehr in Verbänden, in nationalen Verbänden denkt, sondern schon, dass noch ein größeres Thema wird, dass man an die Fabrikanten, denkt.
In der Formel 1.
Ja, genau. Ja, so in die Richtung ist sein Gedanke. Glaubst du, dass das wirklich auch der Fall sein könnte oder ist das noch zu früh?
Ich glaube, Red Bull-Philosophie kennt ja jeder. Jeder weiß, was Red Bull ist und was Red Bull tut und wo die überall engagiert sind und dass die natürlich sehr viele Einzelsportler als Kopfsponsor begleiten und auch sehr, sehr viel natürlich auch im Extrem- und im Fahrensportbereich auch machen. Und damit auch ein großes Publikum, ein sehr junges natürlich auch anziehen, ist klar. Ich bin mir nicht sicher, es gehört natürlich, um Markenteams zu haben, da muss ja, das kann ja, das muss ja mit dem Weltverband dann, das muss ja von ganz oben entschieden werden. Es gibt ja den Weltcup der Skimarken, den gibt's ja, der wird auch jedes Jahr ausgelobt und den gibt's auch jedes Jahr einen Sieger. Also das ist ja nichts Neues, das gibt's ja, das wird selbst bei Olympischen Spielen und bei Skiweltmeisterschaften wird das erhoben. Und im Weltcup natürlich auch, welche Marke war die erfolgreichste. Ich weiß nicht, ob das ein Hintergedanke ist, ich glaube nicht, aber es ist natürlich klar, wo Red Bull dabei ist, da passieren Dinge ganz ordentlich und auch sehr, sehr überlegt. Jeder, der mit Red Bull schon zu tun hatte und in die diversen Sportarten ist ja Red Bull mit Teams vertreten, nicht nur im Fußball, natürlich auch im Eishockey, wir wissen das ja alle. Die haben eine eigene Philosophie, eine eigene Kommunikation mit den Medien. Inwieweit das jetzt bei Van Dier auch sein wird, wir werden das in Sölden dann auch ein Stück weit natürlich auch sehen, in echt, wenn wir dann das erste Mal auch die im Zielraum haben, Serviceleute und ob der Marcel selber dabei sein wird, wird man sehen, wie die dann auftreten. Aber ich glaube, dass die Skifirmen an sich ja eh alle auch einen sehr selbstbewussten Auftritt haben und ich glaube, dass das sich Van Dier ganz normal auch eingliedern wird. Wir werden da es ist jetzt vielleicht nur jetzt am Beginn der Underdog, aber ich glaube, dass das relativ schnell ziemlich etabliert sein wird. Und es ist ja auch großes Interesse da, dass die Konkurrenz groß ist auch. Und die belebt ja, wie wir wissen, auch das Geschäft. Das wird interessant werden mit Atomic, Head, Stöckli, Van Dier. Also da haben wir schon einen Riesenplayer bei den Männern im Weltcup, die da gegeneinander antreten.
Und man hat es ja aber auch in anderen Sportarten gesehen, da waren ähnliche so Befürchtungen da, oh, die kommen, die sind wahnsinnig potent, das kann sein, dass die innerhalb von 5, 10 Jahren hier alles auf links ziehen und hier alles dominieren. In all den Sportarten, über die wir jetzt gesprochen haben, sei es Eishockey, sei es Formel 1, sei es Fußball, Natürlich haben sie ihre Erfolge feiern können, aber diese befürchtete, unangefochtene Dominanz war in all diesen Sportarten in manchen Saisonen da, aber dauerhaft nicht. Also.
Im Fußball in Österreich ist es jetzt schon relativ lange, für manche ist es noch zu lange vielleicht.
Ja.
Aber ich verstehe, was du meinst. Gott sei Dank ist es auch, reden wir ja immer noch von Sportlern und Sportlerinnen, und das sind ja auch Menschen, und die sind ja nicht besser, schlechter, nur weil sie jetzt Red Bull am Kopf haben. Die sind so, wie sie sind, und wenn irgendjemand erkennt das Talent darin und schnappt sie sich, und manchmal schnappt sie sich Red Bull und manchmal schnappt sie sich jemand anders. Und von dem her glaube ich, dass das, ich glaube, da im Skisport, sie haben Großes vor, das ist richtig, weil Alpin ist ja nicht alles. Sie wollen ja einen Skipool. Es gibt ja auch Gespräche diese Woche in Sölden, dass sie in den Austria-Skipool reinkommen. Die wollen ja auch rein. Die wollen ja auch nordisch auch ausstatten, nicht nur Alpin. Ich glaube, dass die schon ein großer Player werden wollen. Braucht natürlich ein bisschen Zeit, aber ich meine, was genialer hätte es nicht laufen können, als du präsentierst einen Henrik Kristoffersen. Das alleine ist ja schon. Die Geschichte ist natürlich gut.
Was ich so gehört habe, wird Marcel Hirscher nicht in Sölden sein, aber allein, dass wir schon drüber reden, zeigt auch irgendwie sein Standing nach wie vor, seine Errungenschaften. bin sehr gespannt, wie sich da von dir auch in der Saison schlagen wird. Wer auf jeden Fall in Sölden dabei sein wird, ist Michaela Schifrin und Alexander Omotkilde. Das ist das letzte Thema, Birgit, über das ich gerne deine Meinung noch hören will. Die haben jetzt beide gemeinsame Interviews gegeben im ORF, in Servus TV, etliche, genau. Auch erstaunlich offen wieder reden die da, geben sehr private Dinge preis. Was sagst du zu den beiden? Was ist dein Eindruck von den beiden?
Sehr private Dinge, aber sehr überlegte private Dinge. Also die haben das ganz genau, die machen eine recht gute PR für sich selbst, wissen aber ganz genau, was sie sagen wollen und was nicht. Ich kenne die beiden ja auch schon jetzt, wie man sich halt kennt, wenn man Journalist ist und Sportler. Aber ich begleite die ja auch schon lange jetzt im Weltcup. Da ich ein Riesenfan von Skandinavien bin, bin ich auch immer ein Stück weit ein Fan der Norweger. Von dem her ist mir der Kilde natürlich als Person, wenn ich sagen darf, sympathisch. Und die Mika ist auch eine sehr nette Gesprächspartnerin immer und eine tolle Sportlerin, immer fair. Die ist so geprügelt worden bei Olympia und ist jedes Mal im Zielraum gestanden und hat erklärt und erklärt. Da ist sie wirklich, da steht sie immer da und da spricht sie dann nicht nur, wenn sie Erfolg hat, sondern wenn es auch dann nicht so gut rennt. Dass die Norweger einen sehr guten Zusammenhalt haben, untereinander immer auch in der Gruppe sehr, sehr gut funktioniert haben. Wir wissen ja, dass sie sich aus einem Skipool gegriffen haben und wer im Training schneller war, durfte den Ski nehmen. Das war jetzt nicht immer dann der Axel Zwindal oder Shetil Jansrud. Als Paar, fragst du mich jetzt, wie ich sie als Paar empfinde oder wie ich sie als Athleten und Athletin empfinde?
Es geht mir schon um die Athletik, um die sportliche Einordnung natürlich auch, dass die PR darum natürlich sehr geschickt gemacht ist, finde ich auch. Ich habe sogar ganz kurz den Gedanken gehabt, ob die das wirklich zu 100% spielen, einfach nur, weil's schon so perfekt wirkt. Das glaube ich ihnen schon, dass sie sich gern haben, aber natürlich, also mir geht's natürlich schon um den Sport auch. Ich frage mich ja sogar, wie groß ist die Chance, dass die beiden dann am Ende der Saison beide große Kugeln holen?
Ja, also sehr groß. Also ich glaube sehr groß. Die Michaela Schifrin geht sowieso auf die Kugel wieder los. Sie hat natürlich ihre Rennsiege und ihr fehlen ja nur noch ein paar, die will sie natürlich auch noch holen, um dann die Lindsey Vonn zu kriegen und auch irgendwann den Ingemar Stenmark. Das wird sie auch noch schaffen. Ihre größte Herausforderin wird sicher die Petra Flöhova sein. Da gehe ich auch wieder davon aus, man muss natürlich immer schauen, was wenn die Sofia Gottscher verletzungsfrei bleibt, die kann über Speed so viele Punkte machen. Das muss man sich natürlich anschauen, wer da jetzt dann noch, oder Mowinkel, keine Ahnung, kann ja auch sein. Also es gibt ja ein paar, die hinten nach ein bisschen nachdrängen, denen natürlich die Punkte noch fehlen in der Masse, aber die natürlich sehr gut in den Top 5 am Ende der Saison schon platziert waren. Bei der Schifrin glaube ich schon, dass die ihre fünfte Kugel holen kann. Kille wird schon zu kämpfen haben, was eine spannende Saison verspricht. Also Marco wird sie nicht leicht machen, aber der Alexander wird es dem Marco auch nicht leicht machen. Und wie gesagt, im Speed kann er ganz viel punkten und im Riesentallauf kann er gut punkten. Und er will Rennsiege haben, das hat er gesagt. Und wenn man Rennsiege hat, dann häufen sich die Punkte ja von selbst. Und da braucht man gar nicht sagen, man will jetzt eine Kugel haben oder nicht. Also ich glaube schon, dass die beiden gute Rollen spielen werden.
Ich höre daraus, Schifrin ist dein Tipp für die Gesamtweltcup-Kugel bei den Frauen. Ich lasse dich bei den Männern noch kurz überlegen und frage mal den Tobias, was seine Tipps sind für die zwei großen Kristallkugeln. Jetzt müssen wir uns festlegen, wen hast du bei Frauen und Männern vorne, Tobias?
Leider langweilig. Schifrin oder Matt.
Also Schifrin oder Matt.
Ich bin schon auch mit euch dabei, gerade diese 14 Abfahrten. Wenn Kilde voll drinnen ist, wenn diese 14 Abfahrten laufen können und Odermatt den Step, du hast es aber angedeutet, Birgit, wir werden ihn in der Abfahrt gewinnen sehen, das glaube ich auch. Sollte Odermatt diesen Step nicht machen, Kilde performen, dann wird es eine sehr enge Geschichte, die auch zugunsten von Kilde ausgehen kann. Allein wegen der Anzahl 14 zu 8 Super-Gs. Mhm. Wenn Odermatt und Mai der Bursch hat immer diesen Step gemacht und wenn er den auch in der Abfahrt macht, ich weiß nicht, ob ihn Kilde dann schlagen kann. Ich bezweifle es und bin langweilig und sage Schifrin Odermatt.
Nee, dann counter ich natürlich. Ich sage auch Schifrin, das habe ich ja schon vor dir gesagt, und ich sage Kilde.
Cool.
Ja, und da ist dieses eine kleine Prozent, das mir als Privatperson bitte gestattet ist, weil ich einfach so ein Skandinavien-Fan bin.
Unbedingt. Lukas, tippst du wieder Marco Schwarz? Hattest du letztes Jahr, oder?
Das war es letztes Jahr, stimmt.
Das war klasse.
Ja, das hat da gefallen, gell? Nein,
ja.
Ich gebe ja meine Niederlagen gerne zu. Ich bleibe auch bei der Michaela Schifrin, da bin ich auch Fahrt. Und ich sag, Henrik Kristoffersen macht den Gesamtweltcup bei den Männern. Ja,
niemand von uns hat wirklich den Alexis auf der Rechnung, oder wie?
Ja. Beim Panther, der wird sich auf die WM freuen. Der wird da schauen, dass er alles beisammen hat und dort ja performen, sage ich.
Ich glaube halt, Birgit, der Panther, wir nennen ihn immer den Panther.
Ja.
Der Panther kann den Gesamtweltcup nur holen, wenn er über den Slalom kommt und da extrem viele Punkte macht, die dann ein Kilde nicht macht, die ein Odermatt nicht macht im Slalom. Dadurch, dass diese Situation im Slalom, die wir angesprochen haben, entstanden ist, ist das leider halt für den Panther echt ein fetter Nachteil.
Mhm. Ja, gutes Argument.
Sehr gut, das freut mich sehr von dir zu hören, weil wir haben dir jetzt über eine Stunde lauschen dürfen mit deinen fundierten Einblicken. Es war wirklich ein Genuss, Birgit, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir jetzt einmal dann einen schönen Trip nach Sölden und eine schöne Weltcup-Saison.
Ich bedanke mich, es hat Spaß gemacht mit euch und macht weiter so und ja, bis bald.
Ja, vielen Dank, Birgit. Gerne auch mal wieder hier zu Gast bei uns bei Après-Ski. War super cool. Alles Gute dir, Birgit. Danke.
Danke, Papa.
Ja, das war unser Gespräch mit der Birgit Egatter von der APA. Wir freuen uns wirklich sehr. Hat mich wirklich sehr beeindruckt, was sie alles so abgespeichert hat an Skiwissen, an geballtem Skiwissen, muss man sagen. Tobias, jetzt aber wollen wir uns noch ganz kurz, du hast das auch schon angesprochen, im Gespräch mit der Birgit, aber uns auch noch ein bisschen um den DSV kümmern. Was sind denn noch so die wichtigsten Punkte, die man vielleicht mitnehmen muss, bevor es losgeht in Sölden?
Ja, wir bleiben ja jetzt heute beim Thema Riesenslalom. Also wenn wir dann den Rückblick auf Sölden machen, dann sprechen wir auch über den Bereich Speed. Da gibt es dann im DSV-Bereich natürlich unter dem großen Namen Thomas Dresen auch wesentlich mehr zu besprechen. Mhm. Ich werde auch bei der Einkleidung der Alpinen, die findet nach Sölden statt, vor Ort sein.
Aber man muss sich keine Sorgen machen, dass die Deutschen jetzt alle nackert da auftauchen in Sölden. Die haben schon auch jetzt schon ein bisschen ein Gewand bekommen, oder?
Entweder ist es Bodypainting oder man hat da eine Ausnahme gemacht.
Ja. Schauen wir genau drauf, sehr
gut. Werden wir genau schauen, ja. Vielleicht machen wir den Flitzer Alex Wienatzer Schladming diesmal aber mit den
Ich muss mich entschuldigen für den schlechten Schmäh. Es tut mir leid. Ja, okay.
Nicht anders kenn ich dich und kennen die Hörerinnen und die Hörer dich.
Okay.
Genau. Wie gesagt, da bin ich dann bei der Einkleidung auch vor Ort. Da können wir uns gezielter dem Deutschen Skiverband dann widmen, weil ich da auch die Gelegenheit habe, mit Athletinnen und Athleten zu sprechen. Red mal kurz über den Riesenslalom. Ich denke, die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Fangen wir mit den Herren an. Da haben wir natürlich unsere zwei Aushängeschilder. Allen voran Alex Schmid, der im letzten Jahr wirklich noch den erhofften Step auch nach vorne gemacht hat. Konstanz war ja immer so ein bisschen das Thema. Ein genialer Lauf, ein Lauf, wo immer wirklich mindestens ein richtiger Bock drinnen war. Das hat er schon auch noch gezeigt letzte Saison, hat aber auch aufgrund dessen, dass er gesundheitlich auch immer besser in Schuss kam, das dann ja doch besser balancieren und stabilisieren können, hat sein erstes Podest eingefahren, nicht im Parallel, sondern in seiner Paradedisziplin, dem Riesenslalom. Und das ist im Endeffekt dann ja die vielversprechendste Aktie, die der Deutsche Skiverband geschlechterübergreifend im Riesenslalom hat. Stefan Luitz kommt nach langer Verletzungspause zurück. Werden wir sehen, wie es Stefan geht. Wir wissen alle, was er kann, wenn er topfit ist. Ja, Mai, wir haben es in unserer letzten Folge ja auch besprochen. Dieses Thema Riesenslalom. Du machst jetzt Sölden und hast dann gerade bei den Herren Pause bis 10. Dezember war es, glaube ich. Also auch hier Frage natürlich Trainingssteuerung. Wie weit ist man jetzt schon bereit zu sagen, ich will in Sölden schon am Leistungsmaximum sein? Wird wahrscheinlich fast keiner sein. Deswegen jetzt hier große Prognosen aufzustellen, fände ich sehr unseriös, weil eben die Gegebenheiten sind, wie sie sind. Aber dass man mit einem guten Stefan Luitz und einem guten Schmid Alex bei den Herren doch zuversichtlich in dieses Sölden-Rennen gehen kann, ist, denke ich, ja nicht zu hoch gegriffen. Es ist Dienstag, wir kennen die Nominierungsliste noch nicht. Fraglich ist natürlich, was passiert bei den Damen? Zwei Startplätze gibt es bei den Damen. Und ja, wenn man auf die Wertung und auf die Liste letztes Jahr Riesenslalom Disziplinwertung schaut, ist das sehr, sehr, sehr ernüchternd. Ja, wir haben Marlene Schmotz als einzige, die Punkte geholt hat, deren drei, und die hat sie in Sölden geholt. Ist für Sölden jetzt vielleicht erstmal eine Perspektive. Ich weiß nicht, wen sie aufstellen. Also Schmotz, Filzer kann ich mir schon vorstellen. Aber auch hier, der Riesenslalom hat so viele Türen offen gelassen für Athletinnen, die da noch mit reinstoßen können. Wir haben es gehört, ein neuer Damentrainer ist da, der Andreas Poelacher. Vielleicht hat er irgendwas ausgegraben, irgendwas entdeckt, wo man sagt, okay, wir probieren das mal, weil die Chancen waren da letztes Jahr im Riesenslalom-Bereich und man hat sie nicht genutzt. Und sagen wir so, wenn am Ende Punkte herauskommen für deutsche Damen in Sölden, dann wäre ich tatsächlich zufrieden. Ja. Aber warten wir es ab, schauen wir es uns an, was passiert und dann.
Und du gehst auch nicht davon aus, dass der Neuzugang sozusagen, die Ronny Remme, die ist, weil habe ich gar nicht so am Zettel, die ist eher Slalomläuferin, oder?
Slalom und Speed. Also ich habe es mir schon auch genauer angeschaut, weil meine erste Hoffnung war, Ronny Remme, vielleicht haben wir im Bereich Riesenslalom da jetzt jemanden, der uns da, ja, im Endeffekt, ja, der da vielleicht endlich mal was reißen kann. Sie ist aber noch nie wirklich einen Weltcup-Riesenslalom gefahren. Sie hat in Zermatt jetzt trainiert, auf den langen Latten. spricht für mich nicht dafür, dass sie in Sölden am Start sind.
Mhm. Ja, okay, werden wir sehen. Ja. Gut, perfekt. Du bist zufrieden mit allen DSV-News, du hast alles gesagt. Dann würde ich nämlich jetzt das Ruder an mich reißen und wir schauen in die Schweiz. Und ich beginne mit den Männern und ich beginne mit einem gewissen Marco Odermatt, falls dich noch erinnern kannst. Der hat die Weltcup-Kugel gewonnen, die große und die kleine. Er geht für mich als großer Favorit in der Saison, auch wenn ich nicht auf ihn getippt habe beim Gesamtweltcup, weil er eben in drei Disziplinen Rennen gewinnt. Kann. Ja. Die Balance im Kalender, die finde ich, spielt ja, du hast das gesagt, die spielt dem Kilde in die Karten. Ich finde eben auch den Marco Odermatt, weil eben jetzt mehr Speedrennen, die Slalom ist das Einzige, was er nicht fährt. Und ich finde eben diese Balance im Kalender, die veränderte, die macht den Odermatt eigentlich auch noch stärker, weil die Slaloms nicht mehr so stark gewichtet sind. Was gibt es über den Marco Odermatt zu berichten? Er hat geweint wegen dem Rücktritt von Roger Federer. Das kann ich dir berichten, Tobias. Er hat wenige Trainingstage gehabt, sagt er, was aber nicht heißt, dass er weniger als alle anderen trainiert hat. Wir zwei haben auch sehr wenige Trainingstage gehabt, noch heuer auf Schnee und uns geht's genauso. Die Schweizer sind, wie wir wissen, natürlich top aufgestellt vom Verband her. Also da bin ich mir sicher, dass alles, was irgendwie geht, ihm auch zur Verfügung gestellt wird und bereitgestellt wird. Er hat 4 Jahre lang verlängert, 4 Jahre gleich und das bei seinem Ausrüster bei Stöckli, das ist eine Vertragslaufzeit, die wir normal vom Skiweltcup so vor allem offiziell nicht so unbedingt mitkriegen. Es gibt schon Leute, die sehr lang, vielleicht sogar ganze Karrieren bei einem Ausrüster bleiben, aber eben, da zeigt man, dass man sich bei Stöckli auch wirklich auf das große Aushängeschild, würde ich sagen, wirklich voll fokussiert und bei Stöckli sind sie dementsprechend auch sehr froh, dass das zustande gekommen ist. Bei den Schweizern, die sind immer sehr brav und fleißig, bei denen kennen wir das Aufgebot schon für Sölden. Der Marco Odermatt führt dieses natürlich an, der Gino Caviezel ist dabei, der hat vor 2 Jahren einen Podestplatz in Sölden eingefahren, also der ist auf jeden Fall gefährlich auf diesem Hang. Der Loic Meyer, den man ja, der auch immer so Top 5 Ergebnisse hat, er ist noch kein Seriensieger, er ist, aber bin gespannt, wie sich der so tut, von dem habe ich irgendwie noch gar nichts gehört, werden wir vielleicht sehen, wie sich der dann auch in Sölden präsentiert. Und dann haben wir Samuel Bissig, Daniele Sette, Thomas Tumler, Fadri Janodin, Livio Simone und dann noch ein Athlet, der offenbar da auch noch intern entschieden wird. So viel einmal von den Schweizer Männern. Tobias, du hast dir noch die Frauenmannschaft genauer angeschaut.
Genau, und da bleiben wir jetzt auch in Sölden und auch hier kennen wir das Aufgebot und da stechen natürlich 2 Namen heraus. Also, wir haben einmal Michelle Gesin und einmal Lara Gutberami. Wir denken an die letzte Saison zurück, Michelle Gesin mit ihren gesundheitlichen Problemen scheint ihr gut zu gehen und das sind natürlich jetzt andere Voraussetzungen wie in dem Jahr vorher.
Und Pfeiffersches Drüsenfieber war das, gell?
Genau, ja. Und du erinnerst dich, Lukas, selbst da hat sie bemerkenswert gute Leistungen gezeigt, obwohl offensichtlich klar war, dass da was nicht stimmt. Dennoch hat sie es geschafft, dann wirklich in den Rennen auch auf die Piste zu bekommen und jetzt mit einer gesunden, gut erholten, fitten Michelle Gesin hat man da aus Schweizer Sicht natürlich ein zweites richtiges Ass im Ärmel, wenn es um das Thema Sölden geht. Lara Gutberami letztes Jahr nur 1/14 hinter Michaela Schifrin gewesen, den 2. Platz in Sölden geholt. Bei Lara Gutberami, sie hat auch von gesundheitlichen Problemen, aber noch im Winter gesprochen. Wir kennen sie auch. Da wird immer ein bisschen tief gestapelt und es gibt offenere Bücher als Lara Gutberami. Deswegen tue ich mich da immer sehr, sehr schwer, jetzt eine seriöse Einschätzung zu geben. Schauen wir es uns an. Ich traue ihr im Endeffekt sehr, sehr viel zu. Auch jetzt schon in Sölden. Und ja, wir haben vorhin viel über Schifrin und Vlhová gesprochen. Ich finde den Namen Lara Gutberami schon auch interessant, wenn wir in Richtung Gesamtweltcup blicken. Und ja, mei, hier jetzt gleich ein Ausrufezeichen zu setzen, warum nicht? Die zwei führen das Aufgebot an. Wir haben 9 Damen, die dabei sind, die fix sind. Kamil Rast wird fahren, Wendy Holdene, Andrea Ellenberger, Simone Wild, Corinne Sutter. Da steht noch ein leichtes Fragezeichen dahinter. Sie ist aber im vorläufigen Aufgebot. Viviane Herry haben wir und Vanessa Kasper. Dann sind zusätzlich noch zwei Plätze offen. Auch hier, da werden Trainingseinheiten gefahren und dann wird festgelegt, wer im Endeffekt diese zwei Plätze da noch ausfüllen kann. Aber hey, voller Fokus auf Gesine und auf Lara Gutberami. Und ja, deswegen glaube ich, dass wir dann am Montag erstmal schlauer sind. Aber auch bei den Damen gilt, da ist der nächste Riesenslalom dann Anfang Dezember. Sölden bleibt Sölden, immer mit ja der gewissen Prise Vorsicht zu genießen, finde ich.
Die Vorsicht, ja, jetzt ist mir noch was eingefallen, den Justin Murisier habe ich unterschlagen, der wäre ja eigentlich auch in so einem Aufgebot dabei, der hat sich ja im Training, gab es da einen Bandscheibenvorfall, der hofft jetzt durch eine, ja, auf eine kleine Wunderheilung, muss man sagen, weil der hat den Start noch gar nicht abgeschrieben, hat sich Spezialisten zu Rate gezogen. Ich würde sagen einmal, der Start von dem wackelt, vom Justin. Mal schauen. Ich erinnere mich noch gern auf seine tollen Masken zurück.
Da wird man aber, denke ich, auch nichts übers Knie brechen. Aus dem Grund, den ich jetzt auch schon gesagt habe. Genau. Warum sollte man jetzt eine Verschlimmerung riskieren, die dich dann eventuell für den Dezember aus dem Spiel nimmt?
Das klingt nach der logischen Variante, aber wer weiß in diesem Skiweltcup,
was Profisport da so, ist nicht logisch.
Ja, ja. Genau, ja, du weißt das. Genau. Ja, also das so sozusagen noch ein Überblick über das Schweizer Team. Ja, und wenn die neue Saison losgeht, die geht eben los mit ein paar größeren Namen weniger, sage ich jetzt einmal. Der Carlo Janka ist zum Beispiel nicht mehr dabei. Es geht jetzt um die Rücktritte, die wir noch sozusagen auflisten wollen. Der Carlo Janka ist ja nicht mehr dabei. Wir erinnern uns, der hat sich zurückgezogen. Der hat sich selbstständig gemacht mit seiner Frau, bietet jetzt Trainingsbetreuung an. Tobias, wenn du interessiert bist und sehr viel Geld hast, kannst du Carlo, glaube ich, eine E-Mail schreiben und der schaut sich das an, ob er das angehen will mit dir, was auch immer du vorhast.
Ich hab nicht sehr viel Geld und bin zu alt.
Okay, ja, dann wird er dich, wirst vielleicht nicht interessant
sein. Mit mir wird er auch keine Freude haben.
Ja, nein, okay.
Das sollen andere hin.
Ja, wahrscheinlich ist es besser so, ja. Der Schettel Jansrud, der fährt natürlich auch nicht mehr. Der wird als TV-Experte beim Skiweltcup wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen Weltcup-Ort vor Ort dann sein. Der Manni Mölk ist nicht mehr dabei, der Techniker. Und dann haben wir noch Francesca Massaglia bei der Frauenseite, nicht die allergrößten Namen. Francesca Massaglia ist nicht mehr dabei. Die Erin Milczynski, Weltcup-Siegerin im Slalom, ist auch nicht mehr dabei. Das sind die größten oder die namhaftesten Rücktritte. Genau. Ja, übers Matterhorn haben wir auch schon geredet, eine Woche vorausblickend. Also die probieren alles, was geht, dass da eben die Rennen stattfinden können. Eine Woche nach Sölden sind da zwei Abfahrten von den Männern geplant. Tobias, du sagst uns vielleicht auch gleich den Zeitplan in Sölden. Davor sage ich noch, auch nicht unwesentlich, dass wir noch einen Kreuzbandriss von der Andrea Sloka leider vermelden müssen, die ja den Slalom von Mary Bell gewonnen hat. Also das letzte Slalomrennen der vergangenen Saison am Ort, wo dann die WM gespielt hätte für sie. Das ist natürlich sehr bitter. Die wäre schon sehr spannend gewesen, finde ich. Die hat sich das Kreuzband leider gerissen. Also die Saison ist vorbei, bevor sie so richtig begonnen hat. Ja, und die Rennen in Sölden in Deutschland im Öffentlich-Rechtlichen, im Bayerischen Rundfunk kann man die schauen, in Österreich natürlich im ORF, in der Schweiz auf SRF. Genau, am Samstag geht's los, Tobias.
Da geht's los und da haben wir die Damen um 10 Uhr mit dem ersten Durchgang und dann 13.05 Uhr beginnt der zweite Durchgang. Ich habe in Erinnerung Eric Willemsen, ja, genau, auch ein gern gesehener Gast hier dieser Sendung, der hatte auch gefragt, warum 13.05 Uhr? Ja, weil bei den Herren ist es 10 Uhr, 13 Uhr, bei den Damen 10 Uhr, 13.05 Uhr. Eine Antwort gab es, da stand still no TV Streaming Deal. Was wir jetzt damit anfangen und ob da 5 Minuten die Streaming-Welt verändern, okay, Wir müssen es nicht bewerten. Du hast mich gefragt, wann es ist. Da bin ich ja der Zeremonienmeister von Après-Ski, was die Uhrzeiten angeht. Also, Samstag, 10 Uhr, erster Durchgang, 13.05 Uhr, zweiter Durchgang, die Damen, Sonntag, die Herren, 10 Uhr, 13 Uhr.
Sehr gut, vielen Dank. Danke an alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch dabei sind.
Ja. Wollen wir nicht die Kugel tippen?
Ah, die kleine, ja. Ja, 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 du hast recht. Ja, ja. Sehr gut, gut, dass du aufpasst.
Müssen wir eh tun. Ja. Gut, ich hau raus, fange an. Ich habe ja Marco Odermatt als Gesamtweltcup-Sieger getippt. Da muss er natürlich den Grundstein hauptsächlich auch im Riesenslalom legen, im Vergleich dann zu den schnellen Jungs. Und deswegen gewinnt bei mir Odermatt die kleine Kristallkugel. Mhm. Genau, und bei den Frauen Tessa Worley. Sie schlägt wieder zu. Mhm. Ja, ich musste wirklich mehrfach nachschauen. beim Weltverband FIS wird immer noch Sarah Hector als Riesenslalom-Disziplinwertung Siegerin geführt,
ah, ja?
Warum auch immer. Aha. Lukas, du hast mich die da die FIS auf unsere FIS ist wie immer Verlass. Aber ich glaube, in diesem Jahr Tessa Worley, WM in Frankreich, sie ist motiviert wie eine 20-Jährige, hat sie gesagt. Und ja. Ich traue ihr zu, dass sie dieses Ding dann auch nochmal holt und eine coole WM fährt. Und dann, glaube ich, wird sie da auch den Deckel drauf machen auf eine sehr, sehr runde Karriere. Ist ein romantischer Ansatz, aber der gefällt mir. Und deswegen nehme ich sie.
Sehr gut. Ich halt bei den Frauen dagegen und sage, die Sarah Hector, die bringt das dieses Mal ins Ziel. Es gab ja auch ein Rennen irgendwo auf der Südhalbkugel, wo sie unfassbar viel Vorsprung auf die zweite hatte. Und das ist Grund für mich, sie auf jeden Fall da nach vorne zu tippen. Bei den Männern bin ich aber absolut deiner Meinung. Ich sollte den Tipp, den ich für den Gesamtweltcup habe, auch noch verstärken. Deswegen mache ich so wie du und tippe Henrik Christoffersen als Riesenslalom Weltcup-Sieger. Ja?
Das wäre ein Brett für Van Dier, wenn man hier gleich im ersten Rennen gewinnt. Komm, jetzt machen wir den Schmäh, den machen wir bei Sölden immer. Da tippen wir jetzt auch, wie geht das Rennen aus. Komm, zum Saisonstart. Okay. Also, bei den Damen bleibe ich konservativ mit Michaela Schifrin. Bei den Herren habe ich gleich ein Brett für dich. Jetzt darfst du.
Okay. Ich sag bei den Frauen Lara Gutberami.
Okay, bei den Herren?
Bei den Herren, soll ich wieder Henrik sagen? Na, Henrik, knapp zweiter, unglaublicher Erfolg, dass die schon so gut benannt sind. Erster wird der Marco Odermatt.
Lukas Braten.
Hätte
ich das Bock drauf.
Hat er schon mal gemacht in Sölden, gell? Ja, ja, ja. Boah, das wär, ja, der ist ja auch so gut, gell?
Ja, das ist ein wilder Hund. Und da hätte ich jetzt Bock drauf, so die Saison zu beginnen.
Ja, ja.
Ja. Voll. Werden wir sehen. Freuen wir uns drauf, Lukas.
Ich genau Bock so auf ist es. Ja, das machen wir. Wir schauen uns das an. Am Samstag, am Sonntag ist es soweit. Es geht wieder los. Wir freuen uns sehr drauf. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört so lange und gebt uns Feedback auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. In der letzten Woche haben uns einige Reaktionen erreicht. Wir haben sie auch hier eingebaut und thematisiert. Würde uns freuen, wenn ihr weiterhin mit uns in Kontakt tretet, wenn ihr uns auch bewertet auf den gängigen Plattformen, wo auch immer ihr uns hört. Und ja, dann hören wir uns, würde ich sagen, nächste Woche wieder, wenn wir schon gescheiter sind und die ersten Tipps schon richtig stellen können. Bis dahin, ich wünsche uns ein schönes erstes Weltcup-Wochenende. Servus!